So, jetzt war gerade die Buchmesse in Leipzig. Weltbekannte Messestadt Leipzig, Buchmesse Ende März. Aber dazu mache ich, glaube ich, die Tage, erzähle ich noch ein bisschen was auf Patreon über all die Wichtigtour und wichtigen Leute und Nachwuchsautoren, die man da so trifft. Ich habe aber auch einen freien Autor heute hier zu Gast, zum ersten Mal. Zu Gast aus Leipzig. Ich glaube, du warst auch bei der Buchmesse, ne? Lieber Nico Hoppe, genau. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du kommst. Mit den Wichtigtouren und sonstigen sich selbst überschätzten Autoren bist du natürlich nicht gemeint. Ich verfolge deine Arbeit auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer haben bestimmt schon mal Texte von dir gelesen, weil du kommst ja auch aus dem im weitesten Sinne antideutschen oder ideologiekritischen Milieu, schreibst viel für Zeitschriften oder Blogs oder so, die auch gelesen werden in diesem Milieu. Und ein Artikel von dir hatte jetzt mein besonderes Interesse geweckt. Darüber wollte ich gerne mit dir mal reden, weil das ist ein Thema, über das ich mich mal austauschen wollte mit jemandem, der da altersmäßig dem relativ nahe kommt und der sich auch dann mal inhaltlich damit auseinandersetzt. Und zwar dein Artikel Selbsthass und Zerstörungslust aus der aktuellen, ja, noch aktuellen Casablanca. Das ist ja eine ideologiekritische Zeitschrift aus Frankfurt. Herzlichen Dank nochmal an den Lukas Savary, der mir alle Ausgaben zugeschickt hat. Und die Zeitschrift gibt es, glaube ich, seit 2024. Und dein Artikel, über den wir heute reden, ist in der Nummer 2 2025 erschienen. Ist ja eine Quartalszeitschrift, ne?
Genau. Die erscheint zweimal im Jahr meistens.
Gut, dann ist es sehr weit gefasst, das Quartal. Also. Ja. Genau. Und bevor wir auf den Artikel eingehen inhaltlich, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu dir. Du bist freier Autor aus Leipzig, schreibst seit einigen Jahren für verschiedene Medien. Genau. Und hast du Journalismus studiert, wenn ich fragen darf? Oder ist das eher so ein Hobby und dann hast du das irgendwann zum Beruf gemacht?
Nee, also ich habe ursprünglich in Leipzig Philosophie studiert. Und also hauptsächlich Philosophie. Und bin dann auch schon während des Studiums dann quasi zum Schreiben gekommen. Mhm. Und habe das dann so in den letzten Jahren so nach und nach bisschen ausgebaut. Von daher eigentlich auch so, glaube ich, so die klassische antideutsche freie Autorenlaufbahn, dass man so bei der Jungle World anfängt und dann je nachdem, wie man so politisch drauf ist, verschlägt es einen dann die eine oder andere Richtung.
Ja, wir hatten das ja vorhin schon im Vorgespräch, dass ja die, also viele Leute aus dem Milieu sind ja sehr schreibaffin, nicht so redeaffin, wenn dann nur Vorträge. Ich glaube, ich bin der Einzige, der so einen Podcast da draus macht, der aus diesem Milieu kommt. Aber viele schreiben ja dann irgendwann und es ist ja, also Magnus Klau ist ein gutes Beispiel, ne? Auch als Bahamas-Autor angefangen und schreibt ja jetzt für diverse Medien von Welt über FAZ, glaube ich, auch. Jungle World, glaube ich, auch. Und bei dir ist es ja ähnlich. Du hast auch als Jungle World-Autor angefangen.
Genau.
Und schreibst aber heute auch, wofür schreibst du noch unter einem NZZ und Cicero und.
Genau, also in letzter Zeit jetzt öfter Cicero, NZZ, letztens auch mal in der FAZ, Welt manchmal, je nachdem, was gerade auch thematisch passt und wo es hinpasst, wo sich Interesse auftut.
Genau, aber das ist ja, glaube ich, kein Zufall, dass man ja eher in dem liberal-konservativen publizistischen Milieu landet und nicht unbedingt bei der jungen Welt beispielsweise. Wobei die auch, glaube ich, sehr schlecht zahlen. Das bringt einfach nicht viel, wenn man da, ja, auch monetär bringt das nicht viel, aber ja, weil es ist ja klar, wenn man halt in diesem liberal-konservativen Milieu drin ist, dann muss man zumindest mit den Leuten jetzt nicht über das Existenzrecht Israels diskutieren. Und die sind da auch eher offen meistens für Positionen, die so ein bisschen auch vom dem typischen Lipcon-Ansichten abweichen, denke ich mal. Ne? Deswegen sind ja auch, also auch ein Thomas Ostensacken hat für die Welt geschrieben früher oder Matthias Künzel, das dürfte kein Zufall sein. Weißt du, 2003 war mal ein Weltautor auf der Bahamas-Konferenz, 10 Thesen zum Irak für den Irakkrieg, Hannes Stein. Ich glaube, der ist heute ziemlich komisch drauf, aber damals hat er ganz gute Artikel geschrieben.
Weiß gar nicht, ob der immer noch für die Welt schreibt, aber ja gut, das waren wirklich komplett andere Zeiten. Und heute ist eigentlich interessant, dass es heute wieder trotzdem so ist, dass viele von diesen antideutschen Autoren ja jetzt bei der Welt sind.
Genau, ja. Du meintest ja, du hattest vorhin noch was erzählt, apropos Literaturmesse so. Warst du da als Besucher?
Ich war dieses Jahr mal wieder auf der Buchmesse. Das war auch ganz interessant. Also ich war jetzt wirklich die letzten Jahre nicht und war jetzt ein bisschen gespannt darauf, wie es jetzt wieder sein wird, auch wie es irgendwie, es gab ja jetzt irgendwie diese ganze Kontroverse um den Weimar und so, das war irgendwie so das größte Politikum der Messe. Von daher jetzt irgendwie das, was man sonst, glaube ich, in den letzten Jahren ja teilweise so auch hatte, irgendwelche Pali-Proteste oder so, war dieses Jahr zum Glück sehr, sehr wenig.
Aber ne, wo du meintest, so keine öffentlich oder keine großen Pali-Proteste. Ja, gab es schon, ne, rund um den Felsenkeller und so, aber, genau. Aber auf der Buchmesse selber, ja, ich war vor ein paar Jahren war das ja noch so, dass dann da davor so Flyer verteilt wurden. Auch als Olaf Scholz, glaube ich, da war, ne, vor ein paar Jahren, gab es ja auch so Störungen. Aber das war dies ja, also du als Besucher nimmt man das so wahr auf der Messe, so, dass das so mittlerweile so ein normaler Standard vielleicht auch schon geworden ist bei einigen.
Ich glaube halt, es ist bei jungen Leuten so ins Allgemeine, also bei vielen jungen Leuten zumindest so ins allgemeine Erscheinungsbild übergegangen. Es ist halt, es äußert sich jetzt, glaube ich, oder hat sich dieses Jahr zumindest auf der Messe direkt wenig in konkreten Protesten in der Richtung irgendwie geäußert, aber es gehört halt zu dem dazu, was man inzwischen sieht, irgendwelche, auch irgendwelche Beutel mit Melonenaufdruck und so. Das,
das
halt,
können aber auch die von Rewe sein. Das können auch die von Rewe. Rewe hat auch so Beutel mit Melonenaufdruck, das jetzt nichts damit zu tun hat.
Aber
ich glaube, die werden durchaus auch bewusst getragen, so als hippes.
Ja, ich glaube, in dem Fall, was ich da gesehen hatte, war es, glaube ich, auch ein Linkspartei-Beutel. Und
ja, Gott, da war ja. Aber das wäre ja auch eine gute Überleitung zu dem Artikel, mit dem wir uns jetzt schwerpunktmäßig befassen würden, ne? Selbsthass und Zerstörungslust in der noch aktuellen Casablanca, Palästina-Aktivismus als studentisch-queere Erweckungsbewegung ist der Untertitel, weil es ist ein Phänomen, was unter, ja, schon, glaube ich, einigen Zoomern, sogenannten Zoomern, drin vorkommt. Ich zitiere jetzt mal eingangs den ersten Absatz, bevor wir dann das vertiefen und uns auch nochmal fragen, was sind denn Zoomer eigentlich? Das kannst du ja erzählen, weil du bist ja Zoomer. Und zwar, ich werde ja immer als Millennial, der aber eigentlich gerne Boomer sein möchte, werde ich ja wohl schon mal betiteln oder so. Ja, naja. Also, ich zitiere mal. Wer dachte bei den jugendbewegten Solidaritätsbekundungen für den sogenannten palästinensischen Befreiungskampf gegen Juden am und nach dem 7. Oktober, handele es sich nur um einen durch Social Media befeuerten kurzweiligen Trend, der früher oder später durch den Einsatz für unbedingte Migration, Klimaschutz oder das Recht auf staatlichen Schutz identitärer Marotten wieder abgelöst wird, der wurde eines Besseren belehrt. Viel eher erscheint Palästina als das übergeordnete und gleichsam Verbindende im progressiven Kampf gegen Kapitalismus, Klimawandel, Rassismus und Kolonialismus. Es sind die immer gleichen Vokabeln, die als rhetorisches Rüstzeug der zumeist relativ jungen und nicht selten queeren Aktivisten der globalen Linken fungieren. Wenn diese heute den kommenden Aufstand wittern und anfangen, Revolution zu spielen, darf die Palästina-Flagge nicht fehlen. Das unterschreibe ich 100%. Es ist eben kein current thing, wie das so war, zum Beispiel bei den vor ein paar Jahren ganz großen Klimaprotesten, die heute keinen Hund mehr im Ofen hervorlocken. Oder bei anderen Themen, Black Lives Matter, wo dann auf einmal, trotz Corona, war dann doch Abstandsregeln nicht so wichtig dann, wenn dann 20.000 in Deutschland für Black Lives Matter auf die Straße gehen. Ja. Und das ist bei diesem Melonenmilieu aber nicht so. Und das ist eine interessante Erkenntnis, leider auch eine unangenehme Erkenntnis, weil warum hat das so eine enorme Sogwirkung auf, also dieser Palästina-Kitsch, warum hat das so, und irgendwelche Melonenanstecker, das ist ja ein hippes Accessoire, womit man da gleichzeitig noch angeblichen Widerstand vermitteln möchte, irgendwie um sich als junger Mensch abzugrenzen von den älteren Leuten. Aber warum hat das so eine enorme ideologische Sogwirkung auf viele aus der Generation? So.
Also ich denke, man muss auch, glaube ich, immer noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich erinnere mich noch dran, nach dem 7. Oktober das war ja erstmal alles relativ undurchsichtig, wie auch die Reaktionen darauf sein werden, sowohl von Linken als auch von Zoomern, wenn man das so nennen will, im Allgemeinen. Und trotzdem war dann relativ schnell, stand dann ja fest, in welche Richtung das gehen wird. Also man hat da relativ schnell gesehen, dass diese Propagandamaschinerie in den sozialen Medien, die wurde ja sofort angeworfen. Also am 8. Oktober gingen die Genozidvorwürfe los und so weiter. Und es ist halt nicht nur ein Trend in dem Sinne, dass da quasi jetzt die armen, jungen, unaufgeklärten Leute jetzt irgendwie der Propaganda zum Opfer gefallen sind, sondern natürlich muss das auf fruchtbarem Boden gefallen sein. Also wenn es jetzt nur wieder was ein weiterer politischer Trend wäre, dann hätte sich das ja jetzt auch in den letzten Monaten ja auch irgendwie erledigen müssen. Das hat es ja aber offensichtlich nicht. Also es geht ja immer noch weiter. Es wird auch auf absehbare Zeit jetzt nicht davon abgerückt. werden. Es ist immer noch, natürlich gab es mal irgendwie so ein paar, in den letzten Jahren dann während des Krieges so ein paar Sachen, die haben natürlich besonders, also da war dann besonders viel Traffic in den sozialen Medien irgendwie. Ich erinnere mich noch an diese Rafa-Kampagne, ja, mit All Eyes on Rafa, da wo selbst Leute, ich habe das ja dann auch in meinem Umfeld mitbekommen, Leute, die sich vorher nie politisch in irgendeiner Hinsicht geäußert haben, die auch nie irgendein Interesse daran gezeigt haben, aber es war ihnen plötzlich ganz, ganz wichtig, dass in dieser Stadt, von der sie wahrscheinlich vorher noch nie gehört hatten, dass man da plötzlich auf die angeblichen israelischen Kriegsverbrechen drauf hinweist. Woher das kommt, ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Gemengelage. Also ich bin ja, das hast du ja schon richtig gesagt, ein Teil quasi dieser Gen Z, dieser Zoomer. Also ich bin 27 und meistens Gen Z wird ja so von, naja, 96 bis, manche Leute gehen bis 2010. Bei manchen endet es auch schon so ein paar Jahre davor. Und man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass das halt eine Generation ist, die zu großen Teilen schon mit sozialen Medien aufgewachsen ist, beziehungsweise die sozialen Medien sind in einer Entwicklungsphase populär geworden, wo man dann halt als Jugendliche da quasi reingerutscht ist. Also das gehörte dazu, das war irgendwie wichtig für die Sozialisation. Und das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Es verstärkt natürlich viele von den Tendenzen, die man so sehen konnte, und spielt natürlich in viele Debatten rein, die in den letzten Jahren irgendwie eine Rolle gespielt haben, diese Mental Health Debatten oder auch diese ganzen kleinteiligeren Protestbewegungen, die du genannt hast, Klimaprotest und so. Ohne soziale Medien hätte das ja auf die Art und Weise nicht funktioniert. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor. Und abgesehen davon gibt es natürlich eine ideologische Disposition für diesen Palästina-Aktivismus in erster Linie deswegen, weil man ja tatsächlich festhalten muss, dass die objektiven Zukunftsaussichten dieser Generation sind jetzt nicht besonders rosig. Das kann man ja wirklich mal objektiv so festhalten. Das ist jetzt ja nicht so, als wäre das nur irgendwie der Weltschmerz, der da irgendwie aus der Gen Z spricht, sondern das hat schon, also die haben schon einen Punkt, wenn sie das sagen, wobei sie es natürlich meistens dann auf die falschen Sachen zurückführen. Von daher kommt dem Ganzen natürlich entgegen, dass man sieht irgendwie diese Palästinenser als das angebliche Opferkollektiv und ist total begeistert davon, wie echt und authentisch die dort irgendwie leben und sich gegen Israel wehren, gegen diesen Israel ja auch so ein bisschen so als der komprimierte Westen im Nahen Osten, der dort eigentlich nicht hingehört und der quasi uneigentlich dem palästinensischen Staat entgegensteht. Und das kommt natürlich dieser Sehnsucht nach Widerspruchsfreiheit und nach dem echten, authentischen Leben einfach sehr, sehr entgegen. Also ich denke, da kann man einfach viel von dieser Sehnsucht, die sonst, so ehrlich muss man ja sein, auch immer ein klares Erkennungszeichen von faschistischen Erweckungsbewegungen war, kommt dem Ganzen natürlich sehr entgegen.
Ja, also diese Sehnsucht nach dem echten, authentischen, nach dem sogenannten edlen Wilden, das ist ja in Deutschland, würde ich sagen, das ist seit Karl May hier durchaus verbreitet. Das hatten wir auch schon in, keine Ahnung, also 80er Jahre Esoterik, New Age Welle. Das ist jetzt nichts Neues, das wiederholt sich immer wieder, aber es kommt dann immer so neu verpackt natürlich daher. Dementsprechend würde ich sagen, das knüpft schon an gewisse Traditionen an, genauso wie auch, dass die sogenannten Palästinenser so als das Opferkollektiv schlechthin dargestellt wird. Das ist auch in Deutschland, oder generell in der globalen Linken, ist das seit 1967 der Fall. So. Würde ich auch sagen, das ist jetzt, da knüpft auch die heutige Linke, ja, man kann ja auch darüber diskutieren, wie links das denn eigentlich ist, ne? Aber gemeinhin werden sie als Linke wahrgenommen und sie sehen sich, glaube ich, auch viele sehen sich ja nun mal auch als Linke. obwohl sie von der sozialen Frage gar nichts wissen wollen und gar nichts damit anfangen können. Weil die soziale Frage, also selbst wenn die Hamas noch so viele Juden abschlachtet, da wird die Miete trotzdem nicht günstiger von. Und die Zukunftsaussicht und das Praktikum wird trotzdem nicht besser bezahlt. Ja, und ja, so ist das. Aber das ist tatsächlich ja auch jetzt in dem Sinne nichts Neues, dass so, ja, dass die Palästinenser so als das Opfervolk schlecht hingelten. In den 70er Jahren schon die RAF hat ja mit den palästinensischen Terroristen zusammen kooperiert, Flugzeugentführung etc. Das, man muss aber trotzdem sagen, wenn ich so zurückdenke, vor 20 Jahren die Situation, da gab es auch die Operation Cast, nee, die war 2008, 2009, aber das ist ja ungefähr 20 Jahre. Es gab 2006 schon mal den Krieg gegen die Hezbollah, nachdem sie den israelischen Soldaten entführt hatten und dann ein paar Jahre später die Operation Cast Lead. Und da muss man sagen, da gab es auch, kam immer auf die Stadt drauf an. In Duisburg oder in Berlin waren die Demos größer, in Leipzig, Dresden aber nicht beispielsweise. Und das war auch eigentlich immer ein sehr abgestecktes Milieu. Es waren halt meistens Palästinenser, Migranten, Muslime, DITIB oder hier noch radikaler, hier Milli Görüs und so, oder halt Islamistenfans halt. Und vermischt mit so ein paar verrückten Altlinken. Also was weiß ich, alternde RAF-Fans, die aber eigentlich in der linken Szene nichts mehr zu melden hatten, weil die völlig isoliert waren. Das hat sich ja in den letzten Jahren deutlich geändert. Also das ist ja tatsächlich auf einmal, das finde ich auch so paradox, da werden sowieso die letzten RAF-Fossile wie Daniela Klette, die natürlich eine Antisemitin ist, werden dann wieder hervorgeholt als große Helden. Ja. Irgendwie. Und dann denke ich mir aber mal, also Andreas Bader hätte euch alle irgendwie eigenhändig verprügelt und zum Friseur geschickt und gesagt, stell dich nicht so an wie so eine halbschwule Tussi. O-Ton bei Andreas Bader, ne? Das ist ein Zitat von, nicht von mir, das ist von Andreas Bader. Ja, genau. Dementsprechend finde ich das schon paradox, weil das ist ja eigentlich so ein Widerspruch, weil, wenn man sich diese Zoomer-Generation anschaut, ich verallgemeiner jetzt, ja. Ne? Ist ja klar, es ist ja bei weitem nicht alle so.
Es ist ja eh immer ja nur so eine Annäherung über diesen Generationenbegriff.
Genau, aber das ist schon interessant, wie sich das so durch Social Media auch, was sich da für Phänomene herausgebildet haben. Das gibt's ja auch auf der rechten Seite, dass dann auch durch Social Media TikTok-Trends, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich bin da nicht drin, ich beschäftige mich viel zu wenig damit. Es war oder ist es jetzt wieder hip auch irgendwie, wenn du halt ein jugendlicher Rechtsextremist wirst, dann ist es hip wieder so rumzulaufen wie deine Eltern 1991 in Hoyerswerda mit Flecktarnhose und Bomberjacke und Glatze. Und das sind aber 17-Jährige, die sehen aus wie aus der Zeitmaschine gerade gekommen und jetzt gerade wieder ausgespuckt. So gerade 1991 noch mit Basie rumgelaufen. So sehen die zum Teil auch aus. Das sind vermutlich auch Online-Trends und dieses ganze Social-Media-Ding befeuert das enorm. Und das finde ich einerseits, da habe ich auch noch keine richtige Meinung zu. Ich bin kein Fan von Regulierung und so weiter, aber irgendwie, das ist halt auch schon ein Problem, diese ganze Scheiße, die du halt ungefiltert sofort auf dein Smartphone halt kriegst. Mhm. Und zweitens, das finde ich noch paradoxer, weil diese sogenannte Gen Z, du schreibst es hier auch, ich zitiere dich nochmal, wo du halt die Gründe nennst, einmal nämlich die Rolle der Universitäten, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, und dann aber auch hier die in den letzten Jahren unter dem Emblem Vogue Bekanntheit erlangte, bei gleichzeitiger Vorliebe für die Beschäftigung mit sich selbst und Fragen des zwischenmenschlichen Umgangs, die den Zoomern regelmäßig den analytischen, unscharfen Vorwurf der in Anführungszeichen Verweichlichung einbringen. Präzise sind jene Beurteilungen, die von der Gen Z beispielsweise als Mental Imbalance Youth sprechen und damit sowohl den obsessiven Fokus auf Mental Health Themen als auch auf die wachsende Verunsicherung jüngerer Menschen akzentuieren. Ja, da würde ich ja sagen, bei Leuten, die halt ständig auf der Suche sind nach Mikroaggressionen und sich ständig wegen ihren, was weiß ich, wegen der demonstrativ vorhergetragenen Identitätspolitik sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn jemand sie misgendert, dann aber gleichzeitig so eine Faszination für Terroristen, die alles das nicht sind, was diese Leute sind. Den Hamas geht es nicht so viel um Gendern und Mikroaggressionen. Da wird ziemlich radikal vorgegangen gegen Leute, die so denken. Das ist ja immer dieser Widerspruch, der nicht aufzulösen ist. Und da frage ich mich, wie geht das zusammen? Ist das etwas, ist es so durch diese Digitalisierung, durch das Aufwachsen in einer Social-Media-Fantasiewelt, ist das etwas, was diese Leute sich da zusammenbasteln, was aber gar nichts mit der Realität zu tun hat? Das ist, glaube ich, schon so ein Spezifikum der Gen Z, weil natürlich, als ich Jugendlicher war, gab es keine Social Media.
Ich bin mir unsicher, ob ich es als Widerspruch bezeichnen würde. Ich meine, man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen und das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich immer so ein bisschen vorsichtig bin mit so Zuschreibungen, dass die Gen Z links ist. Das ist sie natürlich in einem eindeutigen Sinne schon. Auf der anderen Seite darf man das nicht missverstehen, dass die Leute, also die sind keine Ideologen, die haben keine so wirkliche, also da ist kein Theoriegebäude dahinter.
Nee, entschuldige, wenn ich das ganz kurz noch, entschuldige, wenn ich das ganz kurz einwerfe, aber das ist stimmt auch nicht. Also dass Leute sagen, also wie man das vor ein paar Jahren suggeriert bekommen hat durch, keine Ahnung, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass alle aus der Generation, die bei Fridays for, alle laufen quasi bei Fridays for Future mit und das ganze öffentlich-rechtliche Rundfunkangebot ist nur auf eher links Vogue zu Jugendliche oder junge Leute zugeschnitten. Das ist ja totaler Quatsch. Man sieht ja, was für ein Erfolg die AfD gerade hier im Osten unter jungen Leuten halt
richtig,
hat. Und das ist das rechte, vielleicht rechts-Vogue Spiegelbild dazu. Die sind aber nicht links. Aber die ideologisch gefestigt, weiß ich auch nicht, ob die so ideologisch gefestigt sind. Ob sich das in 2-3 Jahren auch wieder ändert bei denen. So, sorry, entschuldige.
Also alles gut. Was ich meine ist, dass es trotzdem natürlich einen gewissen Hang zu so linken Alltagsweisheiten gibt. Und man kann es auch linksliberal nennen. Also ich glaube, es ist halt nicht so wirklich, dass da irgendwie sich mit Theorie befasst wird oder dass es den Leuten um linke Politik so wirklich gehen würde, sondern man hat das ja letztes Jahr auch bei der Bundestagswahl auch gesehen. Da hat irgendwie die Linke ja vor allem deswegen auch so gut abgeschnitten unter jungen Leuten, weil irgendwie die Heidi Reicheneck auf TikTok tanzt und weil die halt wie man das dann immer so formuliert, so die gleiche Sprache, also die Sprache der jungen Leute spricht und so.
Ja, aber das tut ein Kra auch.
Ja, gut.
Ja. Ganz feine Leute sind das. Kra und Reichen, ganz, ganz sympathische, feine Leute. Naja.
Aber ich glaube, das ist halt inzwischen so linke Weltanschauung heute ist halt so ein ästhetisiertes Lebensgefühl. Es geht da mehr um Ästhetik als um eine wirkliche Ideologie. Aber man muss sich ja immer anschauen, was die Leute real machen. Und wenn man jetzt wie in den letzten Jahren dann halt sieht, wie Leute auf diesen Anti-Israel-Propagandazug mit aufspringen und teilweise auch auf die entsprechenden Demos gehen, gut, dann man muss sie halt nach dem beurteilen, was sie tun, ob das dann am Ende nur Mitläufertum ist oder woher genau das kommt, ob das nun wirklich eine gefestigte Weltanschauung ist, ist am Ende völlig egal. Also ich meine, man muss sich halt damit auseinandersetzen, was hat das für reale Wirkungen, was diese Leute machen und also was bewirken die hier in Europa oder in den USA. Und da finde ich, sieht es schon sehr düster aus. Also von daher, ich konnte auch immer verstehen, weil ich denke mal, jeder so aus unseren Kreisen kann es verstehen, wenn sich immer so ein bisschen halb belustigt, so gehässig über die Gen Z auf diesen Demos hergezogen wurde, so nach dem Motto, ja, die wissen ja gar nicht, von welchem, wenn sie sagen, from the river to the sea, von welchem Fluss und von welchem Meer da überhaupt die Rede ist. Ich finde das schon auch lustig, aber es verfehlt so ein bisschen den Punkt. Also man kann sich darüber lustig machen, aber es ist, glaube ich, schon gefährlich. Und auch bei Leuten, die nicht ideologisch gefestigt sind, also ich habe das in den letzten Jahren auch in meinem Umfeld mitbekommen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die da trotzdem sehr, sehr penibel sind, wenn es um dieses Thema geht und die auch, wenn sie mitbekommen, dass man nicht auf der Seite der Palästinenser steht, dann ist man bei denen unten durch, weil das inzwischen schon über weite Strecken in dieser Generation was zu sein scheint, wo sich alle drauf einigen können. Aber nicht, weil sie irgendwie sich damit befasst haben, sondern einfach, weil es zu diesem ästhetisierten Lebensgefühl gehört, das heute links sein heißt.
Ja, genau, diese Digitalisierung verfestigt natürlich dieses ästhetisierte Weltbild natürlich. Mhm. Aber wenn man sich das anguckt, die Zustände an den Universitäten, egal ob hier in England oder in den USA, da sind die Ideologen, die knallharten Ideologen sind ja keine Zoomer. Das sind ja Leute, die sind mein Alter oder noch älter, noch eine Generation davor. Und das sind natürlich die knallharten Ideologen wie Judith Butler. Niemand kann mir erzählen, dass er ernsthaft das Weltbild von Judith Butler verstanden hat, außer wahrscheinlich die Chantal El-Helou. Liebe Grüße, falls du das hast, die das mal sehr nuanciert auseinandergenommen hat. Aber komm, also kein 20-Jähriger kann mir erzählen, nach 2 Vorlesungen Judith Butler Gender Studies, dass du das irgendwie durchdrungen hast. Trotzdem sind das ja Leute, die einen gewissen Einfluss halt haben an Hochschulen. Und sie ist jetzt nur ein prominentes Beispiel. Es gab nach dem 7. Oktober an amerikanischen Elite-Universitäten Professoren, die sich gefreut haben, gesagt haben, ja, so sieht halt Dekolonisierung halt aus. Das ist halt nicht nur eine Metapher. Und das sind halt hochrangige Professoren, Professorinnen, die sind halt 50 oder 60 Jahre alt. Da können wir natürlich sagen, sind das jetzt so die Altlinken? Aber auch das ist ja zum Beispiel etwas, also zum Beispiel, na, vor 20 Jahren war dieser klassische 70er, 80er Jahre Antiimperialismus, war tot.
Hm.
Aber jetzt auf einmal durch diesen postkolonialen, Postcolonial Studies und generell durch diese ganze Akademisierung, diese neuen Studiengänge, die es auch noch nicht so ewig lange gibt, die auch alle aus den USA rübergeschwappt sind, da hat sich jetzt auch nochmal so ein Milieu herausgebildet, was, da kommt jetzt keiner mehr mit 70er-Jahre-Parolen, aber im Prinzip ist es trotzdem dasselbe. Nur es kommt halt hip und postmodern verpackt daher. Und das wird doch sicherlich einen immensen Input halt auch haben. Gerade auf die jungen Leute an den Universitäten, die dann da irgendwelche Hörsäle besetzen und da, was weiß ich, 68 spielen.
Ich bin mir unsicher, ob es dasselbe ist. Wenn man mit Leuten in meinem Alter oder jünger über dieses Thema redet, meistens kommen ja dann auch nur so Bruchstücke. Also man merkt auch manchmal so richtig, dass die Leute dann sich versuchen, so an das letzte pro-palästinensische Instagram-Wheel zu erinnern, wo dann die entsprechenden Buzzwords irgendwie drin vorkamen. Und das ist ja nur so ein Auswurf, der dann kommt. Man merkt so richtig, da ist auch nicht so wirklich ein Gedankengang dahinter oder dass es da irgendwie so einen Realisationsprozess gegeben hätte, dass die Leute darüber nachgedacht haben, sondern es wird halt so übernommen. Aber wie gesagt, man sollte es halt deswegen nicht verharmlosen im Sinne von, das ist jetzt nur Mitläufertum oder so. Es muss ja irgendwie dieses Ressentiment muss ja irgendwie auf einem fruchtbaren Boden fallen, sonst wird es nicht verfangen und vor allem wird es nicht für so eine lange Zeit verfangen.
Mhm.
Und würde auch nicht zu so einer Verfestigung auch führen, weil die Leute setzen es ja teilweise dann auch in ihrem persönlichen Umkreis um. Also einer der Gründe, weshalb ich mich mit diesem Thema so befasst habe, ist tatsächlich, dass ich auch halt persönlich mit so Leuten in der Art zu tun hatte und das einen natürlich frustriert, wenn man mit Leuten, ob das nun Bekannte oder Freunde sind, die sich eigentlich auch nie besonders für Politik interessiert haben, die plötzlich völlig abdrehen.
Hm. Ich will mal jetzt, damit wir nicht nur auf der Gen Z rumhacken, ne? Deswegen
ja.
Will ich nochmal so einen Exkurs machen und dann nochmal ein bisschen jetzt rauszoomen. Und jetzt nicht, jetzt einmal kurz, also jetzt mal das Party-Thema nur in vermittelter Form behandeln, weil du hast es ja eigentlich auch schon, oder hast es ja auch schon gesagt, der Generation geht's nicht gut so. Also, weil es gibt ja Gründe, warum sich Generationen so und so verhalten. Und man kann halt sagen, die Zukunftsaussichten sind jetzt nicht besonders dolle. Das ist eine Generation, die in sehr krisenhaften Zeiten groß geworden ist. Während halt die Generation, die in den 80ern geboren ist, die sind halt groß geworden in den 90er Jahren und Nullerjahren, wo die Welt in Anführungszeichen in Ordnung war. Also 90er Jahre war halt das Jahrzehnt. Es war kein Zufall, dass die Love Parade 1,2 Millionen Besucher halt hatte. Und ich finde, das steht sinnbildlich. Na klar, gab es in den 90ern auch diese ganze Neonazi-Gewalt im Osten. Es gab den Zusammenbruch Jugoslawiens mit brutalster Gewalt, die da von allen Seiten da ausgeübt wurde. Aber ich sag mal so, trotzdem gab es eine generelle Euphorie im Westen und es war auf einmal irgendwie, die Welt war vereint sozusagen. Die Globalisierung setzte ein und es gab ungeahnte Möglichkeiten nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Und in den Nullerjahren war das trotz 9-11 und im Irakkrieg war das trotzdem aber auch noch eine Stimmung, die durchaus, an die ich mich auch durchaus gerne erinnere, weil das halt eigentlich auch eine Zeit war, wo man sagen konnte, ja, da ging es uns eigentlich relativ gut. Auch die Wirtschaft, also ich meine, was waren die größten kontroverse Themen in Deutschland, weil, keine Ahnung, LKW-Maut und Dosenpfand gefühlt so. Ja, die Wirtschaftskrise kam dann am Ende des Jahrzehnts und vielleicht fing das auch da schon langsam an, dass halt die Zukunft einfach unsicherer wurde. Die Zeit von Vollbeschäftigung und so einem durchregulierten oder durchreglementierten Lebenslauf, wie das noch zum Beispiel in den Trente Glorieuse der Fall war, das ist lange vorbei. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Zukunftsaussichten der heutigen 15- bis 25- oder 29-Jährigen anschaut, also genau der sogenannten Gen Z, dann würde ich sagen, ja, da ist schwierig, ne? Also der Arbeitsmarkt ist sehr fragil und gut, ich meine, die Wehrpflicht, als ich Jugendlicher war oder ein junger Mann war, gab es noch eine Wehrpflicht. Die wurde dann 2010 oder 11, glaube ich, abgeschafft und jetzt kommt es wieder und das ist natürlich aber in einer Zeit halt, in der es halt wirklich reale Kriege gibt, die mitten in Europa stattfinden. Das hat ein anderes Geschmäckle und die, ich 2007, sollte ich zur Musterung, habe mich erfolgreich ausmustern lassen, also komplett, musste gar nichts machen. Das war aber zu einer Zeit, konnte man sich das erlauben. Da gab es keinen brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Es war Frieden in Europa. Und heutzutage ist ja so, wenn du heute, ich kann das durchaus verstehen, dass heute 17-Jährige sagen, ja, nee, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so Bock drauf irgendwie. Weil kann ja sein, dass ich an die Front geschickt werde und dann ist mein Leben mit 19 dann vorbei oder was. Ja, toll. Das ist natürlich irgendwie, ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass es uns sehr, sehr gut ging die letzten 30 Jahre oder 20 Jahre, würde ich sagen. Aber was glaubst du, ist es wirklich so, dass halt diese Generation, vielleicht sprechen das viele von denen nicht aus, aber es gibt so eine unbewusste Ahnung, jetzt werden wir mal psychoanalytisch, so eine unbewusste Ahnung, dass die Verhältnisse momentan nicht so rosig sind. Man ist begleitet durchaus von Abstiegsängsten und die Zeit, in der man in Watte gepackt wurde, ist vielleicht einfach auch vorbei. Und das wird dann irgendwie kompensiert mit Palästina-Aktivismus. Oder ist das
ja, hergeholt? Nee, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil das ist ja schon das, was ich vorhin auch schon so angedeutet hatte. Diese Ahnung, von der du gesprochen hast, ist ja korrekt. Also das ist jetzt nicht so, wie dann oftmals auch irgendwie aus der Politik gekontert wird, dass das irgendwie nur an den Haaren herbeigezogen wäre. Also da ist schon was dran. Ich fand das interessant, was du gesagt hast mit den mit diesen Anti-Wehrpflicht-Protesten. Ich hatte nämlich erst letztens hier in Leipzig da so eine Demo gesehen.
Ja, das ist ja und, elend. Also,
das ja, ist vor allem, weil es sieht halt, obwohl es ja eigentlich um die Wehrpflicht gehen soll, sah es halt auch einfach aus wie eine Pro-Hamas-Demonstration, als ich
ja, das ist ja wieder gut. Bin. Das ist ja dann gut, wenn das ist ja Befreiungskampf ist.
Also das ist das, was ich so verrückt daran finde. Ich jetzt mal unabhängig davon, was ich persönlich von dieser Debatte halte, wenn die Leute wenigstens damit argumentieren würden, dass es um ihr Eigeninteresse geht, im Sinne von, ich will halt nicht an die Front, dann würde ich zumindest sagen, okay, das ist eine legitime politische Einstellung. Das kann man so sagen, also da kann man entsprechend drüber diskutieren, aber das ist zumindest rationaler und durchdachter, als sich irgendwie hinzustellen und die Palästina-Flagge zu schwingen, bei einer Anti-Wehrpflicht-Demo und irgendwie mit den ganz hehren Idealen anzukommen.
Ja.
Also ich,
das, ja, da ist der Pazifismus. Das ist, ja. Muss man dialektisch sehen, wahrscheinlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin kein Pazifist. Aber.
Oder ich meine, solche Sachen fallen, glaube ich, in der Gen Z-Betrachtung von der palästinensischen Gesellschaft ja eh hinten runter. Also das ist eine unglaublich militaristische, natürlich, das braucht man eigentlich ja gar nicht dazu sagen, auch eine unglaublich frauenfeindliche und antisemitische, homophobe Gesellschaftsform ist. Und das ist auch, da müsste ja eigentlich die Gen Z ja quasi auf den Barrikaden stehen, ja auch eine unglaublich rassistische Gesellschaft ist. Dafür interessiert sich ja auch keine Sau. Also das wurde jetzt in den letzten Jahren, man könnte es wissen, es wurde genug darüber berichtet, aber es passt halt nicht ins Weltbild. Und ich glaube, diese Projektionsfläche Palästinenser muss um jeden Preis aufrechterhalten werden. Weil auch gerade wenn man sich so, das war jetzt ja auch in den letzten Monaten, wenn man sich die Proteste da angeschaut hat, auch teilweise Proteste, die gar nicht so direkt was mit Israel oder Palästina im engeren Sinne zu tun hatten. Du hast bestimmt ja auch die ICE-Proteste in den USA mitverfolgt. Und auch sieht man auch plötzlich wieder Palästina-Flaggen, obwohl das jetzt ja in keinem direkten Zusammenhang steht. Und auch da, die Leute sehen sich ja selbst als Palästinenser teilweise. Die schreiben ja ihre Parolen dort an die Wände mit, dass wir sind alle Gaza und so weiter. Weil natürlich so eine Sehnsucht nach einer Gesellschaft besteht, in der alle Widersprüche getilgt sind, in denen alle irgendwie, in denen dieses Gemeinschaftsgefühl noch existiert, was man halt in westlichen zivilisatorischen Gesellschaften natürlich, da existiert, also das gehört halt zu freiheitlichen Gesellschaften dazu, da existieren bestimmte Widersprüche, da existieren gewisse Ambivalenzen. Normalerweise lernt man, wenn man in diesen Gesellschaften aufwächst, an einem bestimmten Punkt, dass das halt dazugehört. Man lernt irgendeine Art und Weise in seiner persönlichen Individuation damit umzugehen. Und ich glaube, das passiert heute nicht mehr. Und deswegen liegt es näher, einen unglaublichen Überdruss an sich selbst und einen unglaublichen Hass auf diese Gesellschaft zu entwickeln. Und dann sucht man sich natürlich die entsprechenden Projektionsflächen, die dann naheliegen. Und das ist in dem Fall die palästinensische Gesellschaft.
Ja, wo du das gerade angesprochen hast, mit dieser Sehnsucht nach, also eine gewisse Abneigung gegen so diese Atomisierung oder Individualisierung in der westlichen Gesellschaft bei so einer gleichzeitigen Sehnsucht nach so einer kuscheligen Gemeinschaft. Da würde ich jetzt nochmal etwas länger aus deinem Artikel zitieren. Ich verweise nochmal, Selbsthass und Zerstörungslust aus der Zeitschrift Casablanca, weil das, was du, also du zitierst selber, und zwar, da ist halt alles drin, ne? Also das ist Wahnsinn. Ich lese das mal vor und dann sage ich also noch kurz was dazu, weil das ist wirklich pures Gold. Also, ich zitiere aus deinem Artikel. Ich zitiere jetzt erstmal dich. Das Unglück kommt immer von außen und stört das Identitäre um sich selbst kreisen im Kiez, in der Szenekneipe oder im queeren Lesekreis. Eine Rezension zum 2024 erschienenen Dokumentarfilm Hütten sind für alle da. Also dieses Friede den Hütten, Krieg den Paläste, das fand ich auch als Linksradikale schon was scheiße. Ich dachte, nee, aber wieso? Ich will doch nicht in der scheiß Hütte leben, Mann. Lieber Paläste für alle. Naja, gut. Aber ja, eine Rezension zum 2024 erschienenen Dokumentarfilm Hütten sind für alle da, in dem der Leipziger Osten und die islamisch dominierte Eisenbahnstraße als idyllische Spielwiese für Multikulti-kundige Freigeister porträtiert werden, bringt diese Mentalität unfreiwillig pointiert auf den Punkt und sei deswegen an dieser Stelle ausführlicher zitiert. Ich zitiere jetzt hier eine Rezension, die du zitierst in deinem Artikel. Die Rezension ist auf letterboxd.com erschienen. Und zwar, von Grund auf verschiedene Kulturen treffen ja aufeinander, ob jung oder alt, arm oder reich, Studentin oder Angestellter, Muslima oder Christen. Wer diese Straße oder speziell den Osten Leipzigs kennt, weiß, dass hier das Leben in anderen Bahnen verläuft. So crazy, ey. Wir sind so bunt und crazy und vielfältig. Egal, wer du bist, wo du herkommst, oh Gott, das kann man kaum vorlesen, so. Oh Mann, ey, wer schreibt das, Alter? Wirklich. Egal, wer du bist, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du machst oder denkst, du bist willkommen. Naja. Da kann man sich ja mal so als Frau, als blonde Frau im Minirock Samstagnacht auf der Eisenbahnstraße im Hochsommer mal selber von überzeugen. Oder als schwules Paar, das Händchen halt rumläuft. Oder als Jude mit Kippa. Ich will nicht sagen, dass das jetzt schon Neuköllner, also Sonderlehrverhältnisse sind. Und auch da wirst du nicht direkt abgestochen. Aber die Chance, die Möglichkeit, dass das passiert, dass du zumindest einen dummen Spruch kriegst oder vielleicht sogar angepöbelt wirst, angegangen wirst, ist jetzt auf der Sonderlee wie auch auf der Eisi nicht ganz so gering, wie das zum Beispiel jetzt in, weiß ich nicht, Markkleeberg oder Waldstraßenviertel wäre oder in Zehlendorf in Berlin oder was weiß ich. So, Entschuldigung, ich zitiere mal weiter. Also, egal wer du bist, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du machst oder denkst, du bist willkommen. Zum Essen, Musik machen, künstlerisch aktiv sein, Gärtnern Graffiti auf dem selbstgebauten Kinderspielplatz spielen. Einer der jüngsten Protagonisten im Film sprach es ziemlich gut an. Es gibt da keine Probleme oder schlechte Menschen. Nur die Polizei ist es, die Unruhe herbeiführt. Hütten sind für alle da, spricht Probleme an. Gentrifizierung, Drogenhandel, Rassismus. Ja, aber jenes überwiegt nicht. Es sind die wunderbaren Menschen, die hier sprechen und ihre Meinung miteinander teilen. Leipzig lebt, Leipzigs Osten bebt. Charmant, unverkennbar, liebevoll veränderlich, eklig, kulinarisch in den Köpfen manifestiert. Ich finde, das ist so eklig, dieser Abschnitt. Da ist ja alles drin. Also, es ist ja so, dass so, tut mir leid, jetzt muss ich nochmal klug scheißen. Das ist ja auch nichts Neues. Dieser Wunsch nach so einem widerspruchsfreien Kiez, so in dem halt so sich das rebellische Potenzial bündelt, das sind so alte, feuchte Träume von Autonomen. Das kennt man aus den 80ern aus Kreuzberg oder aus dem Hamburger Schanzenviertel oder hier aus Konnewitz. Ne? Das ist jetzt nichts unbedingt Neues. So der Kiez, so der dann so mythologisiert wird, wo dann so die kleinen Leute da wohnen und wir sind alle eins. Und ja, Fun Fact ist natürlich immer, dass halt, wenn die sich über Gentrifizierung aufregen, ja, die Gentrifizierung kommt aber nicht von den türkischen oder arabischen Gemüsehändlern oder von, was weiß ich, von keine Ahnung, von irgendwelchen Hartz-IV-Empfängern. Sie kommt halt eigentlich immer von den Linken und Künstlern, die solche Freiräume dann entdecken, weil es ist ja schön günstig und man kann sich das natürlich leisten. In der Regel, Linke kommen ja nicht aus dem Proletariat, ne, und haben ja auch sehr viel Zeit irgendwie für künstlerisch kreatives Ausleben und auch das entsprechende Kapital dafür. Ne? Dementsprechend ist das durchaus immer ein Widerspruch. Der muss aber irgendwie auch, ich glaube, manchmal die etwas klügeren Linken, die Rote Flora in Hamburg, weiß das durchaus, dass sie der Standortfaktor im komplett totgentrifizierten Schanzenviertel sind. Ohne die Rote Flora wäre das halt pissöde da. Die Flora vermittelt wenigstens auch so einen Schein von Radikalität und Opposition. Das sind halt ein akzeptierter Teil in Hamburg und sind ein Touristenmagnet mittlerweile. Ja, aber die haben zumindest noch so eine leise Ahnung, aber das hier und die Eisenbahnstraße, ich bin da nie so, aber man kennt es natürlich, ich kenne ja da auch die, ich war da auch schon mal ein paar Kneipen und so, aber man weiß natürlich auch, wenn die Gentrifizierung vorangetrieben wird, dann sitzen, ja, den Ursprung, den schafft ihr halt mit eurem Gefasel von dem tollen, ach so widerspruchsfreien Kiez und wie hier unten gegen die Bullen und so, und das ist ja auch so typisch, das ist eigentlich fast schon eine, ja, Volksgemeinschaft trifft es natürlich nicht, aber es ist eine Art ideelle Volksgemeinschaft, die sich über ja, den Ausschluss von Störenfrieden, sei es halt die Polizei oder Zionisten oder was weiß ich, darüber äußert, würde ich sagen, ne? Und da ist diese Rezension wirklich par excellence. Das ist wie auf Wish bestellt.
Ich muss auch dazu sagen, ich war, als ich die gefunden habe, also man muss dazu sagen, das sind jetzt natürlich keine offizielle Rezension, die in irgendeiner Zeitung oder so erschienen ist. Aber nichtsdestotrotz, die enthält halt wirklich alles und auch, also sagt auch alles über dieses, eben über dieses ästhetisierte Lebensgefühl, was da in den Köpfen dieser Leute herrscht, aus. Und ich finde auch, also ich meine, ich bin zum Glück auch selten auf der Eisenbahnstraße. Aber ich finde es auch so irre, diese Vorstellung. Ich frage mich, ob die Leute das, was sie da behaupten, wirklich sehen, wenn sie über diese Straße gehen, als wäre das wirklich dieses Multikulti-Paradies. Weil wenn ich dort bin, ich sehe halt ein Viertel, das größtenteils dominiert ist von Arabern. Dann hast du irgendwelche Expats und Lehrerkinder, die dort halt die Wohnungen aufkaufen und dort ihre Ateliers haben, weil sie ja alle Künstler sind. Und dann hast du, also das Einzige, was dann hast du vielleicht irgendwie so einen Laden, wo irgendwie Asiaten irgendwelches Essen verkaufen oder so. Das soll dann Multikulti sein. Also ja. Ich finde, das ist eine sehr, sehr merkwürdige Vorstellung und ich bin froh, dass ich in solchen Vierteln sehr, sehr selten bin. Aber gut, es reicht aus für solche Leute, um so zu tun, als wären sie die großen Nonkonformisten und sie fühlen sich ja so, als würden sie quasi durchgehend in so einem Zustand des Widerstands leben.
Ja, das ist ganz wichtig.
Schon mit der Vorstellung, dass man überhaupt in so einem Viertel ist, gehört man ja dazu, zu dieser Widerstandsgruppe.
Genau, und das ist auch ein Teil der Identität. Allein schon, wenn man, keine Ahnung, morgens aufsteht oder mittags meistens dann ja, oh Gott, was für ein Boomer-Spruch, aber ja, kann das Student natürlich auch länger ausschlafen, ist ja auch völlig in Ordnung, aber ja, wenn man sich dann irgendwie so, keine Ahnung, mit so türkischen Mocker den halben Magen wegätzt, das ist dann schon auch ein Teil des Widerstands, ne? Das ist so, ja. Also das ist ja auch so ein Warenfetisch, so eine Verdinglichung irgendwie, also das erinnert ja auch wiederum an so irgendwie so grüne Aktivisten, die in den 80ern dann schon so den, mit der Weltrevolution hat es nicht so gut geklappt, naja, dann ist jetzt wenigstens mein Einkauf, weswegen es jetzt irgendwie Widerstand, weil man ja eigentlich insgeheim weiter, du weißt, also nichts von dem, was ich tue, ist Widerstand und ehrlich gesagt, so schlecht geht es mir eigentlich ja doch nicht im ach so verhassten kapitalistischen westlichen Schweinesystem und deswegen muss man dann so, das ist ja eher so ein Larping, aber auch da frage ich mich wieder, also es ist ja auch so, was, da kommen wir wieder zurück, ne? weil die Chance, dass du halt als queere Person, als Transperson oder so auf der ISI auf die Fresse kriegst, die ist einfach eindeutig höher als halt in bürgerlichen Stadtteilen Leipzig, wo man natürlich aber auf gar keinen Fall leben möchte. Obwohl die Mieten da, ISI ist glaube ich auch schon relativ teuer mittlerweile, ne? Danke,
ich muss zugeben,
zugezogen.
Damit kenne ich mich relativ wenig aus, aber auf jeden Fall hast du recht mit der, ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die würden niemals so über die Eisenbahnstraße reden. Die leben auch teilweise selber da. Und trotzdem wissen die alle, dass man dort, die würden jetzt nicht mit ihrem, wenn sie schwul sind, mit ihrem Freund oder irgendwie als Mann im Crop-Top oder so dort abends langlaufen. Aus gutem Grund. Jeder weiß das, aber man redet natürlich ungern drüber. Man macht sich dann ja auch unbeliebt. Sobald man irgendwie mal einmal das Falsche sagt, dann ist man in dieser Gruppe dann ja sofort markiert. Weil der Erste, der damit rausrückt, ist natürlich immer der, der irgendwie diese Illusion zerstört.
Ja, das mag man nicht. Ne? Also das, der Abweichler muss natürlich, also die Inklusion muss qua Exklusion hergestellt werden und der Abweichler, sei es halt aus den eigenen Reihen oder eben die Polizei, wo ich mir auch denke, ich weiß gar nicht, ob diese Polizeiwache mittlerweile eingerichtet wurde auf der ISI oder ob die da noch im Planungs- oder Anfangsstadium sind oder so. Aber auf jeden Fall, da wurde sich auch tierisch drüber aufgeregt, genau wie Polizeiwache am Kotti beispielsweise. Ich denke, naja, also vielleicht ist aber euer geliebtes Subjekt, nämlich, was weiß ich, die arabische Omi, vielleicht findet die das aber auch ganz okay. So. Oder auch der normale Average türkische Gemüsehändler, vielleicht findet ihr das auch okay, wenn da eine Polizeiwache ist, die einfach direkt um die Ecke ist, weil man schnell mal anrufen kann, dann sind die Cops innerhalb von 2 Minuten da. Vielleicht ist das auch ganz schön rassistisch von euch, wenn ihr so über die Wünsche von den Leuten, die ihr so umgarnt irgendwie, und die sich aber trotzdem nicht für euch, also es vermischt sich ja trotzdem nicht. Ne? Die interessieren sich trotzdem nicht für euch. Maximal als Konsumenten in deren Läden. So, vielleicht ist es aber auch ganz schön rassistisch und pseudopaternalistisch, wenn ihr so anmaßt, wenn ihr euch anmaßt, darüber zu reden, indem ihr halt sagt, wie hier, wie das auch in dieser Rezension, und ich glaube, das spricht schon vielen Leuten, die so denken, aus dem entspricht denen schon, so wie die denken. Und zwar nur die Polizei ist es, die Unruhe herbeiführt.
Hä?
Also ja, das ist ja okay, wenn du mit 16 das so siehst als ACAB-Linker oder Fußballfan oder so, aber wenn man mal ehrlich ist, nee. Also das ist nicht so.
Ab einem bestimmten Alter finde ich auch so stumpfe Polizeifeindschaft auch irgendwann nur noch peinlich. Ja. Also ich habe manchmal auch wirklich das Gefühl, vielleicht, das sind oftmals auch Leute, die hätten, glaube ich, mal mehr Konflikte in ihrer Pubertät mit ihren Eltern haben sollen oder zumindest irgendwie diese Konflikte mal austragen. Weil ich habe gerade bei jüngeren Leuten heute das Gefühl, das kehrt alles sonst später wieder und sie suchen sich dann so ihre Objekte, wo sie dann irgendwie ihre Hassgefühle drauf konzentrieren, nachträglich.
Ja, ich glaube halt, viele von denen sind halt nun mal einfach behütet aufgewachsen, ja. in Watte gepackte Welt. Ne? Das Phänomen Helikoptereltern ist ja auch noch relativ jung. Ja. So, dass das halt, das Kind ist so das Allerheiligste und es darf halt auf gar keinen Fall in Konflikt geraten oder so. Und das ist ja das Paradoxe auch bei den Leuten, bei den Eltern oder so, die wollen natürlich nicht, dass ihr Kind jetzt in einem Stadtteil in Gelsenkirchen ist halt die Chance, dass du in eine Klasse mit einem sehr, 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 sehr hohen muslimischen Migrantenanteil kommst, ist sehr hoch. So, das möchte man ja auch nicht. Also man möchte schon auch man vertritt nach außen so eine Multikulti-Ideologie. Das ist ja, ich wohne ja in Plagwitz so. Und ich meine, das ist halt, das ist das prototypische Klientel, was hier wohnt. Aber die würden auf gar keinen Fall dürfte ihr Kind in Paunsdorf zur Schule gehen, bei den Plattenbau-Assis. Wo halt auch viele Migranten halt wohnen, ne? So, und wo ist die Chance auch, dass dein Kind vielleicht auch mal irgendwie in gemobbt wird oder so, höher ist als in Plagwitz, wo das ungefähr bei null ist oder so. Und ja, das ist natürlich auch ein Problem, weil ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass das jetzt irgendwie alle, also, aber in Dänemark zum Beispiel versuchen die das aufzulösen, diese Ghettos, indem sie halt dann halt dänische und migrantische Kinder halt gezielt vermischen in den Schulen und ja, weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das ist oder so, aber das ist zumindest ein Ansatz, diese Ghettoisierung zu umgehen, weil das haben wir ja schon Ansätzen. Du hast halt Stadtteile, die sind halt derart migrantisch dominiert, dass du da eigentlich kaum noch irgendwie, oder auch sogar unter Migranten gibt es ja mittlerweile. Also in Marxow ziehen auch die Araber mittlerweile weg, weil die sagen ja keinen Bock auf die Roma, die jetzt in den letzten 10 Jahren hergekommen sind. So, ja, das sind halt Konflikte, die in der Welt von den Leuten, über die wir gerade sprechen, gar nicht stattfinden. Weil alles so schön bunt und multikulti und stören tut nur die AfD und die Polizei und keine Ahnung, Zionisten oder sowas.
Natürlich.
Ja, genau. Aber trotzdem, wir würden dir einen Teufel tun, ihre Kinder in so eine Schule geben.
Am Ende sicherlich gut. Die Frage ist, ob jetzt die Generation, über die wir jetzt reden, das sind ja meistens auch Leute, die sind ja jetzt gerade in einem Alter, wo es ans Kinderkriegen kommen.
Nee, ich meine die Eltern von denen meine ich jetzt natürlich. Ne? Die haben halt viele von denen haben halt ihre Kinder in Watte gepackt und dann, ja, und das ist halt schon etwas, das ist halt ganz vor allem meine Generation halt. Das ist dann tatsächlich so. Oder die Generation davor, wo dann Kinder so als sakrale Wesen galten, die auf gar keinen Fall irgendwie jemals mit sowas wie Konsequenzen zu tun haben dürfen und die, ich frage mich aber auch, ich glaube auch ein Grund, warum diese Zoomer-Antisemiten auch so derart autoritär, bei gleichzeitig nicht wissen, agieren die sehr autoritär. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie einfach völlig widerspruchsfrei aufgewachsen sind. So. Und nicht gelernt oder viele von denen nicht gelernt haben, dass es normal ist, dass man sich in einer freien westlichen Gesellschaft auch mal durchsetzen muss, dass man Widerspruch aushalten muss, dass man diskutiert über Sachen, die auch schlimm sind oder so. Die Welt ist halt nicht, die Welt ist großteils, ist sie halt ziemlich schlimm. So. Außer anscheinend im gelobten Gaza und auf der Eisenbahnstraße. Da ist alles toll. Wenn nur die Bullen nicht wären. Diese Polizeiwache da, die regt mich auf. Ich finde, okay, das noch ganz kurz. Tut mir leid für meinen Redeschwall. Ich habe so viel Kaffee getrunken.
Alles gut.
I cannot wait for the West to fall. Das ist auch ein Zitat, was du hier bringst von einer, wo ist es denn hier? Schlecht von mir, dass ich das
nicht gefunden habe. Das ist, glaube ich, eine recht bekannte pro-palästinensische Influencerin, die das am Ende jedes ihrer Reels oder Kurzvideos oder wie auch immer man das dann nennt, je nachdem, wo sie das postet, was sie dann immer am Ende dieser Videos jedenfalls von sich gibt. Ich habe das deswegen erwähnt, weil das auch recht gut pointierte, vor allem, wenn man sich diese Videos anschaut, jetzt im Falle von dieser Influencerin, die sagt das auch immer mit so einem Zittern in der Stimme am Ende. Also man merkt so richtig, dass sie sich einerseits wirklich abgöttisch darauf freut und auf der anderen Seite sieht man auch schon so ein bisschen so, ne, man sieht den Leuten ja, man sieht den sowohl so ihren, den Übertrost und die Verbitterung sieht man denen an, aber man sieht auch so ein bisschen die Angst trotzdem, wenn das wirklich passieren sollte, wenn ich das hier wirklich verlieren sollte. Also da, ich glaube, komplett diese Ambivalenz, die natürlich jeder denkende Mensch irgendwie da sieht in so, oder sehen müsste in solchen Aussagen, kann man halt auch nicht irgendwie komplett da rausbekommen, selbst bei den Allerdümmsten unter diesen Leuten. Die Frage ist, ob das am Ende irgendwas nützt. Also ich glaube, in dem Fall bei dieser Influencerin, um die es da ging, das ist auch eine, die bei dieser Palestine Action Group in Großbritannien, die sich da auch gegen das Verbot von denen eingesetzt hat. Und da hat man ja gesehen, dass das leider erfolgreich ist. Und das sehen die da Leute dann natürlich als weiteren Schritt dahin, dass der Westen fallen wird.
Ja, und da frage ich mich aber auch wenn du es, genau, du sagst es ja, sie sagt das so mit zitternder Stimme. Also es gibt schon irgendwo so eine Ahnung davon, dass das vielleicht doch nicht so geil wäre, ne? Wenn das System, von dem man ja sehr stark profitiert, ich will gleich nochmal auf deine, also auf das, was du über diese Pseudokapitalismuskritik dieser Leute schreibst, nochmal darauf eingehen. Aber ich glaube, einerseits sind die halt derart fokussiert und dabei auch sehr verbittert, voller, ja, im Prinzip so, wie dein Artikel halt heißt, Selbsthass und Zerstörungslust. Mhm. Aber insgeheim, meinst du, sie ahnst trotzdem, dass da nicht viel Besseres kommen würde, sondern im Gegenteil?
Naja, ich glaube, es ist eine Ahnung, ja, also mindestens eine unbewusste Ahnung ist da, weil wir haben ja, wie gesagt, du hast ja vorhin auch schon gesagt, es sind ja meistens Leute, die sind sehr, sehr behütet und gepäppelt aufgewachsen. Und einerseits ist dann natürlich dieses Bedürfnis danach, weil man irgendwie glaubt, man lebt in so einer scheinbehafteten, dekadenten, verfallenden Zivilisation, dass es natürlich sehr, sehr schön wäre, dann in so eine echte, authentische, vitalistische Gemeinschaft dann endlich mal wieder in so einer Gesellschaftsformation zu leben. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass selbst wirklich die Dümmsten unter denen haben auch immer noch sowas wie einen Selbsterhaltungstrieb. Und vielleicht müsste man auch daran am Ende appellieren. Also vielleicht ist das so das Einzige, womit man das und vielleicht im absoluten Notfall, wenn das nicht reicht, dann muss man, glaube ich, dann hilft in dem Fall, glaube ich, nur Autorität und den Leuten auf die Finger hauen und klar machen, so geht's halt nicht. Also das sind halt Leute, die ja auch, deswegen bin ich auch so dagegen, das irgendwie kleinzureden, die schon dafür sorgen, dass beispielsweise Juden in Europa hier immer in, also hier eigentlich nicht mehr leben wollen. Und von daher sollte man das schon ernst nehmen und darauf entsprechend reagieren oder halt ans Schamgefühl dieser Leute, das vielleicht noch in rudimentären Ansätzen vorhanden ist, appellieren. Also ihnen klar machen, okay, gut, das ist halt einfach ziemlich widerlich, was ihr macht. Ich will gar nicht sagen, dass es immer funktioniert, aber ich erinnere mich auch daran, dass irgendwann mal ein Bekannter von mir hatte auch mal irgendwann am zweiten Jahrestag des 7. Oktober hatte der irgendwas gepostet von, dass jetzt müsste es ja endlich mal gut sein, diesen schlimmen Staat Israel zu unterstützen. Und da hatte ich auch, das hat dann natürlich auch zur Folge, dass man mit solchen Leuten dann in Zukunft nichts mehr zu tun hat, aber da hatte ich dann auch geschrieben, dass das, was er sich eigentlich einbildet, sowas am zweiten Jahrestag des 7. Oktober posten zu müssen, wie widerlich man sein muss. Und in dem Fall hat es geholfen. Er hat dann zumindest diesen Post runtergenommen. Das heißt, ich glaube, manchmal ist bei solchen Leuten schon noch so ein bisschen Restschamgefühl auch da. Das haben sie vielleicht noch nicht verloren. Man kann so Leuten kurz auf die Finger hauen und ihnen zeigen, so nicht. Ich glaube, das muss man öfter machen. Also ich glaube, jetzt irgendwie mit sich an den Tisch setzen und gemütlich darüber reden, funktioniert nicht. Nee.
Vergiss es. Es braucht halt tatsächlich, also es braucht halt reale Konsequenzen für das Handeln und Tun. Und das fehlt halt den Leuten. Aber gut, vielleicht haben einige ja doch noch so ein schwach ausgebildetes Über-Ich, was dich mit der Außenwelt connected. Aber andererseits, das ist natürlich auch so eine Modediagnose mittlerweile geworden, Narzissmus. Aber ich finde, man kann durchaus schon von einer in Teil narzisstischen Gesellschaft sprechen, ne? Wo halt dieses Über-Ich nicht oder ganz schwach nur vorhanden ist, weil diese Leute auch keinerlei Konsequenzen für ihr Handeln und Tun erfahren. Und das, finde ich, manifestiert sich ganz, ganz stark in diesem Milieu. Ja. Also, Aber wie gesagt, es ist halt auch ein absoluter Widerspruch. Also eine insgeheime Ahnung vielleicht ja dann doch, dass es doch in einer nicht durch Recht vermittelte Herrschaft, sondern in einer unmittelbaren Herrschaft, die auf dem Recht des Stärkeren basiert beispielsweise, wollen gerade diese hypersensiblen Leute, die ständig auf der Suche nach Mikroaggression sind, weiß ich nicht, ob die so gerne daran leben wollen. Und vielleicht haben sie ja noch diese, irgendwo noch tief im Innern noch diese Ahnung. Und ja, gut. Und wenn nicht, ja, dann muss man sie halt mit allen Mitteln der, mit allen nötigen Mitteln der Autorität in Zaum halten. So ähnlich hat es ja Adorno auch mal
richtig
formuliert, genau. Und das finde ich auch noch ein Absatz, weil das passt auch gut zu dem, über das, was wir gerade gesprochen haben. Das zitiere ich auch nochmal. Ja, weil es einfach auch so den Nagel auf den Kopf trifft. Und zwar, insbesondere, du schreibst, insbesondere die Gen Z wird im Versuch, sich ihres Lifestyle-Nonkonformismus zu versichern, desto hilflosere Posen gegen den Kapitalismus postmodernen Zuschnitts einnehmen, je stärker sie seine Imperative der zeitgeistigen Subversion, in Klammern Flexibilität, Offenheit, Sensibilität, verinnerlicht hat. Es ist ein Kreislauf, aus dem sie nicht ausbrechen kann, weil die Ästhetik des postmodernen Kapitalismus mit ihrem ideologischen Bauchgefühl konvergiert. Ja, absolut.
Ich glaube halt, das ist auch wirklich der springende Punkt, auch und vielleicht auch ein großer Unterschied zu früheren Generationen an Linken, weil natürlich wurden deren Ideen, und darüber wurde ja genug geschrieben, dann irgendwann vom Kapitalismus quasi absorbiert.
Genau.
In dem Fall muss aber, glaube ich, also heute muss halt nichts mehr absorbiert werden, weil das von vornherein wie zwei Puzzleteile ineinander passt. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas zusammengezwungen werden muss, weil egal wie sehr junge Leute heute so tun, als wären sie die großen Antikapitalisten, ich sehe es nirgendwo. Also es ist sehr durchschaubar, dass das halt eine reine Pose ist.
Ja, das ist auch die Tragödie der Linken, zumindest der westlichen Linken, dass ungefähr alles, was dann später so vom Markt absorbiert wird, haben ja in der Regel Leute erfunden, die sich für besonders nonkonformistisch halten. Mhm. Also ich weiß, es ist ja auch genauso mit Punkrock und so weiter. Es war immer ein Teil des Systems, egal wie die Leute sich da, wie nonkonformistisch und antikapitalistisch man sich da gibt, das funktioniert halt einfach nicht. Wenn du das wirklich nicht willst, ja, dann musst du halt auswandern und dann bist du dann Eremit irgendwo in einer einsamen Hütte im Wald, so Ted Kaczynski-Style oder so. Aber das wollen die meisten Leute ja nicht, aus guten Gründen. Ne? Aber da hätten sie halt ihre.
Ich glaube, so fühlen sich auch so internationale Expats fühlen sich, glaube ich, auch so, wenn sie irgendwie aus Frankreich nach Berlin kommen oder so. Ich glaube, die fühlen sich wie die krassen Auswanderer, die jetzt endlich in ihrem Kiez angekommen sind, ganz internationalistisch und nirgendwo beheimatet. Ach, man müsste eigentlich auch mal über diesen Expat-Begriff nochmal genauer nachdenken. Das sind wirklich die anstrengendsten Leute.
Das schreibe ich 100%.
Auch an den Unis und so, ist unerträglich.
Ja, das können wir aber ganz am Ende nochmal kurz machen, weil das ist tatsächlich auch ein Begriff, der auch noch nicht so alt ist. Auch so ein Phänomen, was in den letzten Jahren ist, aufgekommen ist. Kann da so hier, Andreas Reckwitz hat das ganz gut mal beschrieben, der Soziologe aus Frankfurt-Oder, glaube ich. Und der hat in diesem Buch Das Ende der Illusion das mal sehr gut beschrieben, dieser Widerspruch zwischen Anywheres und Somewheres. Mhm. Ne? Globals und Non-Globals und dass so die Leute, die quasi auch kann ja nichts dafür, weil man halt in eine wohlhabende Familie reingeboren wird, aber dann sage ich, ist das Leben auf jeden Fall einfacher. Du kannst halt dann so ein Hopping machen. Die Innenstädte in Madrid, Berlin, New York und London sehen alle gleich. Die sind alle gleich und die sind auch immer in denselben Milieus. Das ist alles völlig austauschbar da. Und gerade diese Leute sind auch diejenigen, ja, vielleicht sind das sogar die hippesten Vertreter des sogenannten postmodernen Kapitalismus, weil sie ja eigentlich im Prinzip, sie arbeiten dann in irgendwelchen Startups und ob das jetzt wirtschaftlich sich rentiert oder nicht, aber sie sind ja eigentlich diejenigen, die die Innovation vorantreiben und sie sind halt diejenigen, keine Ahnung, was früher so die Kritik war an so hier Bret Easton Ellis, American Psycho, ne, dieses Yuppie-Tum der 80er Jahre, was halt was so eine Art subkulturelle Ausprägung der Reaganomics war, sind halt heute irgendwelche Nichtskönner, die auf Influencer machen, die in irgendwelchen Startups ihre Zeit halt vertrödeln und in der Regel ja auch von Papi alimentiert werden oder vom Staat alimentiert werden. Ja, aber sie sind halt irgendwie diejenigen, die halt eigentlich tatsächlich so diesen postmodernen Kapitalismus irgendwo sie sind halt Ausdrücke davon oder Vertreter davon, würde ich sagen. Oder ist das jetzt?
Nö, ich würde sagen, das sind quasi Verkörperungen und auch Stichwortgeber. Also ich meine, es funktioniert ja wechselseitig und ist doch so eine allgemeine Gedankenlosigkeit, die halt in diesen Milieus vorherrscht, weil ja auch alle wie aus einem Mund sprechen.
Genau.
Und das finde ich ist immer das Anstrengendste. Das ist auch das Problem mit den Unis teilweise, ist man auch da, und das wird sich, denke ich, in den nächsten Jahren noch verstärken, weil jetzt auch immer mehr jüngere Leute nachkommen und dort die Plätze einnehmen, dass man spricht von Anfang an, und in dem Sinne ist das ja sehr inklusiv, ist ja auch so ein Begriff, der dann heute irgendwie immer so etwas besonders Positives genannt wird. Man spricht von Anfang an die gleiche Sprache. Es gibt irgendwie keine Brüche mehr oder irgendwie ein Verständnis davon, dass man halt irgendeinen Lernprozess durchmachen muss, dass man überhaupt erstmal, dass es eine Autorität geben könnte, von der man was lernen könnte, die über einem steht. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem an den Unis heutzutage. Aber gut, ich bin auch, glaube ich, gerade ein bisschen abgeschweift.
Das macht nichts. Aber wir können jetzt auch zum Ende kommen.
Ja.
Und genau, da würde ich mich nochmal, ich dich mal fragen, so die Conclusio. Ja gut, hast du im Prinzip schon ein bisschen gesagt, ne, mit dieser Autorität,
ja,
mit der sie konfrontiert werden müssten. Aber was sagst du sonst so generell, deine Prognose vielleicht, was die Zukunft deiner Generation auch betrifft irgendwie, also diese Mischung aus prekärem Leben, dieses nicht gelernt oder vielleicht sehr unzureichend gelernt haben, dass es Konsequenzen gibt, dass man Widersprüche aushalten muss, dass man sich vielleicht mal anstrengen muss auch, und gleichzeitig bei doch eher düsteren Zukunftsaussichten. Hast du da irgendeine Prognose?
Ich würde jetzt ungern so die große Zukunftsprognose ausgeben wollen. Ich würde bezogen auf diesen Pro-Palästina-Aktivismus, würde ich sagen, um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn Leute sich wie Nazis verhalten, dann muss man sie auch wie Nazis behandeln. Das ist, glaube ich, für den radikal auftretenden Teil dieser Bewegung ist das, glaube ich, das, wonach man irgendwie gehen sollte. Und ansonsten würde ich nach wie vor sagen, wir haben jetzt nicht noch Zeit für das Queers for Palestine-Thema, aber ansonsten bei Leuten, wo man zumindest rational gegeben.
Könntest du aber gerne noch mit einbauen. Also
sehr gern. Wo noch irgendwie rational gegebene Ansätze da sein müssten, über so ein Thema nochmal genauer nachzudenken. Und das wäre ja, wenn es sich bei diesen Queers um halt real homo- oder transsexuelle handelt, wäre das ja definitiv gegeben, weil die haben definitiv kein Interesse daran, dass es immer mehr islamisierte Stadtteile gibt beispielsweise. Und da müsste man halt entsprechend, kann man vielleicht auch nur drauf hoffen, dass sich bei solchen Leuten irgendwann dieser Selbsterhaltungsgedanke durchsetzt, der, glaube ich, zurzeit nicht vorhanden ist. Ich hatte in dem Text ja auch noch aus einem Text zitiert, wo dann auch die Rede davon war, dass Queers for Palestine wäre kein Selbsthass, weil man wollte ja entsprechend selbstlos sein. Und in den letzten Jahren gab es dann auch oft diese Parole mit, es wurde sich ja oft über Queers for Palestine meiner Meinung nach zu Recht lustig gemacht. Und oftmals kam er dann als Antwort, dass dann irgendwie, dass da quasi die konservative Seite ein Unverständnis hätte, weil sie glauben würde, Solidarität sei transaktional. Aber das Problem ist, wenn man so tut, wie als wäre Solidarität was völlig losgelöstes vom Eigeninteresse. Finde ich, ist eine völlig irre Idee, so zu tun, wie als müsste man nicht erstmal seine eigenen Interessen kennen, um überhaupt sowas wie Solidarität formulieren zu können. Und es ergibt halt in dem Sinne nicht, also es ergibt halt keinen Sinn, wenn dann junge Homosexuelle sich dann auf solche Parolen zurückziehen wie, ja, Israel bombardiert ja auch gerade die Homosexuellen in Gaza oder so. Das ist dann das ist so das Letzte, was dann immer kommt, bevor dann wirklich so die ideologischen Phrasen dann komplett aufgebraucht sind.
Ja. Also klar, es ist natürlich einfach, sich über diese Queers for Palestine lustig zu machen. Und man kennt das ja auch, diese Memes hier, Queers for Palestine ist gleich Chickens for KFC. Und ja, das ist natürlich alles auch so ein bisschen durchgenudelt irgendwie. Und es ist halt auch, sie bieten halt auch sehr viel Angriffsfläche. Aber das ist schon mit das Verrückteste, was aus diesem ganzen Milieu mit hervorgegangen ist. Ja. Weil du ja denkst, der Widerspruch ist ja so eklatant.
Ja.
Also was man da, diese Memes und diese Videoschnipse, die man so sieht von irgendwelchen CSDs, wo dann da irgendwelche Ausdruckstänze für Palästina gemacht haben, wo du ganz genau weißt, Diese Leute leben dort keine zwei Minuten.
Ja.
Ja, das ist alles schon tausendmal durchgekaut, aber es ist schon so, du befasst dich am Ende deines letzten Absatz deines Textes ja nochmal intensiver damit. Ach, kann man sich auch wieder fragen, warum. Da zitierst du ja auch noch, und das ist auch so ein krasses Zitat. Ich werde das jetzt nicht nochmal bringen, weil ich habe schon mehrere lange Zitate gebracht, aber du zitierst ja auch nochmal hier so einen Text, der wie auf irgendeiner Seite in Berlin hier, Queers for Palestine is not self-hatred, das hast du ja gerade schon angesprochen, genau. Ne, wo es um diesen Dyke-Marsch oder Internationalist Queer Pride in Neukölln geht. Da ist so, wie gesagt, das mag dann vielleicht mal bei einigen eine temporäre Einigkeit geben, aber die Widersprüche sind ja so eklatant, aber da frage ich mich trotzdem immer wieder. Woher denn da diese Faszination auch so für den nicht sonderlich queeren Islam? Also ist das, sagst du, Solidarität? Ja, aber das ist dann wahrscheinlich diese wirre Denke, das sind die Armen Unterdrückten, so. Und aber sie merken doch, dass das nicht auf Gegenliebe stößt, oder? Auch wenn sie sich das irgendwie versuchen zurechtzukopen.
Das ist die Frage, ob sie das merken. Also auf jeden Fall spielt das, was du gerade eben gesagt hast, eine Rolle. Auf der anderen Seite muss man sich halt das hängt dann auch davon ab, von welchen Queeren wir da reden. Also es gibt ja einmal irgendwie die Queeren, die ja eigentlich auch mit Homosexualität oder von mir aus auch noch Transsexualität jetzt nicht so wirklich viel zu tun haben, sondern irgendwie so Heterosexuelle mit einem besonderen Aufmerksamkeitsdrang, könnte man sagen, die sich dann irgendwelche Fantasiepronomen geben. Ich glaube, bei denen ist dieser Queer-Begriff, und das ist er ja Realität schon seit Jahren, halt einfach eine Erweiterung von dieser Alternativästhetik, die da quasi die komplette Weltanschauung eingenommen hat. Und bei wirklich homosexuellen Menschen gibt's, glaube ich, ganz verschiedene Gründe, weshalb die jetzt plötzlich auf diesen Palästina-Aktivismus mit aufspringen. Einerseits kann es natürlich sein, weil sie ihre eigenen Interessen unterordnen und so dieses große weltanschauliche Konzept, das ja jetzt ihre Heimat quasi geworden ist, auch aus dem sie auch nicht mehr rauskommen. Andererseits gibt's auch, da redet man immer sehr, sehr ungern natürlich drüber, weil das auch viele Leute nicht hören wollen, aber andererseits ist es auch oftmals eine Politisierung von sexuellen Vorlieben, und da würde ich dann auch sagen, okay, gut, das ist, glaube ich, immer eine schlechte Idee, die eigenen sexuellen Vorlieben zu einem Politikum zu machen.
Ja, aber das Private ist doch politisch. Das ist doch auch ein linker Klassiker.
Ja, ich glaube, manche Leute würden sich es wahrscheinlich damit schönreden wollen.
Tja. Ja. Gut, ja, okay. Ich zitiere doch jetzt nochmal was. Und zwar deinen letzten Absatz aus dem Artikel, weil ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Oder vielleicht möchtest du ihn einfach zitieren. Du hast es ja auch schließlich auch geschrieben.
Sehr gerne.
Und dann, also das finde ich, das bringt es nochmal sehr gut auf den Punkt, weil das ist ein gutes Schlusswort. Und dann sollte es auch gewesen sein.
Genau, also ich schreibe hier, wenn sich die Intifada als richtungsweisendes Gemeinschaftswerk von Linken und Anhängern des Islam weiter globalisiert und die Erosion der Sicherheit im öffentlichen Raum weiter voranschreitet, wird jedenfalls auch für Homosexuelle, ganz egal wie sie sich zu Israel und dem Islam positionieren, das gelten, was europäische Juden schon lange wissen. Verlassen kannst du dich darauf, dass auf die Linken kein Verlass ist.